Ich lese den Predigttext aus dem 21. Kapitel vom Johannesevangelium, der Anfang vom Kapitel, Vers 1 bis 14. Danach zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und er zeigte sich so: Simon Petrus und Thomas, der Didymus genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren beisammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot und fingen nichts in jener Nacht. Als es aber schon gegen Morgen ging, trat Jesus ans Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihnen: Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Essen. Und sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet einen guten Fang machen. Da warfen sie es aus, und vor lauter Fischen vermochten sie es nicht mehr einzuziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, legte er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie nun an Land kamen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus sagt zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus aus dem Wasser und zog das Netz an Land, voll von großen Fischen, 153. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt und esst. Keiner von den Jüngern aber wagte ihn auszuforschen: Wer bist du? Denn sie wussten ja, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, seit er von den Toten auferweckt worden war. Sie hatten ziemlich verrückten Rekord gebrochen. Beatrix Flamini. Am vorderen Freitag hat sie ein Experiment abgeschlossen. Sie hat für 500 Tage, fast anderthalb Jahre, in einer Höhle 70 Meter unter der Erdoberfläche gelebt. Mutterseelen allein und ganz freiwillig. Sie wollte herausfinden, was so lange Isolation mit der menschlichen Psyche macht. Und eines von ihren ersten Faziten, so im Rückblick auf die Zeit, war, eine ausgezeichnete Erfahrung nicht zu übertreffen und sie braucht jetzt zuerst mal eine Dusche. Verständlich. Ich finde die Frau und das Experiment beeindruckend. Und auch wenn ich selber nicht ungern allein bin mit mir, 500 Tage, so ohne menschlichen Kontakt, ohne Impuls von außen, ohne den Blick von irgendeinem Berg, eingeschränkt in dem, was man machen kann, das ist für mich unvorstellbar. Ich würde so viel vermissen, was ich zum Glücklichsein oder zum Leben gut leben konnte, brauche. Oder was ich meine, dass ich es brauche. Was brauchen wir Menschen zum Leben? Ich meine, zu einem Leben, das wir als lebenswert empfinden. Ein Leben, das mehr ist als Überleben und Existieren. Neben Luft, Nahrung, Schutz. Was ist für uns ganz individuell lebensnotwendig? Theologinnen, Soziologen, Psychologen und ganz viele andere Loginnen und Logen haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und wie das dabei so ist, sie haben die unterschiedlichsten Facetten untersucht und dokumentiert. Und es gibt die verschiedensten Theorien und Antworten und auch das Experiment von der Beatrice wird neu liefern. Viele von diesen Antworten stimmen in etwas überein. Lebenswertes Leben erfahren wir Menschen in der Regel nicht nur dort, wo wir alles haben, wo die Umstände perfekt sind, sondern vor allem auch dort, wo wir wissen, wer wir sind. Lebensqualität hat den Aspekt von Identität. Also zu wissen, zu erleben, auch zu spüren, wer ich bin. Dass ich wichtig bin. Dass ich dazugehöre und dass das, was ich mache, Sinn hat. Jesus, er hat diesen Menschen, die ihm folgen, die sich das zu eigen machen, was er gesagt und gelebt hat, mal ein Leben in Fülle versprochen. Oder auch ein ewiges Leben. Leben also, das eine ganz besondere Qualität hat, wo, glaube ich, alles drin vorkommt, was lebensnotwendig und lebenswert ist. Die Art von Leben ist nicht ein Leben ohne Schwierigkeiten und Probleme. Da würden wir Jesus missverstehen. So ein Leben, das sich, denke ich, dort entwickelt, wo wir uns an Jesus orientieren, so ein Leben ist ein Aspekt oder ein Teil vom Reich von Gott, das sich bereits auf dieser Seite vom Himmel lässt finden. Ein Leben im Reich von Gott ist auch ein Leben, das von unserer Identität, von einem gesunden Selbstbild prägt ist. Und genau dort setzt Jesus, setzt Gott an. Ich bin ein Kind von Gott, sagt er mir zu. Ich bin für Gott wichtig und unendlich geliebt. Ich gehöre zu seiner Familie und rein gar nichts kann mich von Gott und seiner Liebe trennen. Wenn ich von dieser Liebe weitergebe, wenn ich im Namen von Jesus lebe, hat alles mein Tun einen Sinn. Das können wir glauben. Aber das sollen und können wir auch erleben und sogar spüren. Der Predigttext gibt uns so dunkel wie da einen Hinweis, wie das gehen kann. Eben. Jesus hat in diesen 40 Tagen zwischen seiner Auferstehung und seiner Auffahrt in den Himmel mit seinen Jüngern immer wieder über das Reich von Gott und alles, was damit zusammenhängt, geredet. Und wie Jesus so ist, das, was er gelehrt hat, hat er auch gerade gelebt. Wenn Jesus lehrt, hält er nicht nur einen Vortrag, sondern lebt selber vor und lässt seine Zuhörerinnen und Zuhörer ein, es gerade selber auszuprobieren und zu erleben. Eben wie dann am See. Ich vermute mal, die Umstände haben den Jesus-Nachfolger dort gerade nicht so ein tiefes Gefühl von einem Leben in Fülle gegeben. Kurz nach Karfreitag, kurz nach Ostern sind es, so dunkt es mir, wenn man die biblischen Berichte liest, sind die Jünger immer noch verunsichert gewesen, verwundert über das, was passiert ist. Dass der Jesus gekommen ist und wieder gegangen ist, dass er ganz mensch war und irgendwie doch auch ganz anders. Das hat sich nicht so nahtlos einfach in ihren Alltag eingefügt. Und Jesus begegnet dieser Gruppe von Jüngern eben mitten im Alltag. Nicht etwa im Tempel. Auch nicht dann, wenn sie gerade in Bestäufer Andacht waren. Nicht einmal dann, wenn sie beten. Sondern mitten im Alltag. Beim Fischen. Und sie sind in dem Moment vermutlich gerade ziemlich frustriert, weil einmal mehr nichts gefangen. Und wenn wir uns das so vorstellen, es ist ein ziemlich unmöglicher Moment für eine Begegnung mit dem Herrn von dieser Welt. Also, ja, wenn jetzt Jesus käme und ich da so frustriert und so wäre, weiss nicht so, ob mir das so würde passen. Aber für Jesus ist das absolut egal. Jesus stört sich nicht an diesen scheinbar unpassenden Umständen. Im Gegenteil, er geht sogar darauf ein. Er ermutigt sie, versucht es doch mal, nochmal mit dem Fischen. Die Situation, die ist zuerst mal so alltäglich, dass die Jünger am Anfang überhaupt nicht realisieren, dass es Jesus ist. Und sogar, wo sie vermutlich ganz unerwartet beim zweiten Anlauf ein ganzes Netz voll Fisch haben, muss der eine von ihnen, der Petrus, zuerst darauf aufmerksam machen, du, das ist im Fall Jesus. Und der Jesus, der Herr, macht ihnen darauf ab, zu morgen. Sie dürfen einfach heransitzen und miteinander und mit Jesus zu morgen essen. Und das ist, da bin ich überzeugt, etwas von Gottes Reich. Gottes Reich, das von einer Liebe geprägt ist, die es morgen macht. Gottes Reich, das mitten im Alltag einfach passiert. Gottes Reich, das aus Menschen, die Mangel leiden, Menschen macht, die Überfluss haben. Gottes Reich, das miteinander zählt. Ein Miteinander, das Jesus ganz normal dazugehört. Es ist Gottes Liebe, Gottes Menschenfreundlichkeit, die sich in Jesus da zeigt. Und ich glaube, es ist die Liebe, die wir weitergeben können, dass es auf dieser Welt für uns und ganz viele andere ein Leben in Fülle, ein Leben mit einer ganz besonderen Qualität gibt, dass das nicht nur etwas ist, das Leben in Fülle, wo wir glauben, erträumen, sondern eines, das wir vielleicht bereits spüren können. Das Leben, so glaube ich, wie sich Gott für sein Reich gedacht hat, findet man gar nicht so selten dort, wo wir füreinander zu Morgen machen. Oder einander im Garten helfen. Oder beim Austausch am Gartenzaun. Oder beim Projekt auf Beistellen, wie online. Oder am Krankenbett, im Bändli, am Schreibtisch. Eben, mitten im Alltag. Im Alltag, wo zwar vielleicht vom Sonntag, vom Feiern mit Gott und vom Lehren aus seinem Wort prägt ist und immer mehr prägt wird, aber eben auch in dem Alltag, wo wir gerade nicht so Jesus-like denken und handeln. Wo wir vielleicht frustriert sind, weil es gerade nicht so läuft. wo wir vielleicht auch vergessen, dass wir geliebt sind, wertvoll dazugehören dürfen und unser Leben einen Sinn haben. Wo wir vielleicht nur den Mangel sehen. Das, was wir nicht mehr haben, das, was nicht funktioniert. Wo wir nur sehen, was uns zu dem guten Leben noch fehlt. Wo wir gar nicht daran denken, dass Jesus ja den Mangel ausfüllen könnte. Dass er das kann und immer wieder tut. Ein Leben, so wie sich Gott für sein Reich gedacht hat, lebt von der Gemeinschaft und davon, immer wieder zu entdecken, mitten im Alltag. Ist es der Herr, der uns zusammenbringt? Er ist bei uns. Und dann haben wir ein Stück von seinem Reich gefunden. Und ich glaube, eben genau dort, wo wir uns von Jesus, seinem Vorbild, inspirieren lassen, wo wir, so könnte man salopp sagen, aus Liebe zum Morgen machen, und natürlich noch ganz viel anderes, dort spüren wir etwas von dem Leben. Und dort tragen wir dazu bei, dass andere das Leben, was sie dafür geschaffen sind, was wir dafür geschaffen sind, nicht nur glauben, sondern auch ein Stück weit können spüren. Vielleicht müssen wir jetzt doch nicht alle zur Grillzange greifen. Aber ich möchte uns ermutigen, zumindest in unserem Alltag, mit dem, was wir haben und können, Möglichkeiten zu suchen, den Alltag von anderen und unseren eigenen miteinander zu verbinden und so eine Liebe weiterzugeben. Dass alle spüren und wissen, da ist Jesus, der Herr, zumindest dabei. Da ist Leben in Fülle, wirkliches Leben. Da spüren wir etwas von Gottes Reich. Und ich freue mich auf all das, was dann passiert.